SWR 2 Tandem.
Ich bin Franke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wartepunkte an der Supermarktkasse, Absperrbänder in Parks, Einlass beim Friseur wie an der Tür einer Diskothek und in den Zügen nur die Fensterplätze besetzt. Alles, um unbedingt Abstand zu halten, sich bloß nicht zu nahe zu kommen. Keine Umarmung mehr, kein Händeschütteln, keine Nähe, die sonst zu einem sozialen Leben, zu unserem sozialen Leben gehört hat. Und das wahrscheinlich für viele, viele Monate. Wie diese Distanz und andere Einschränkungen unser Leben verändern, darüber hat sich mein heutiger Gast Gedanken gemacht. Das Virus kann unser aller Lehrer werden, schreibt der Philosoph Dr. Christoph Quarch in seinem Essayband Neustart, 15 Lehren aus der Corona-Krise. Christoph Quarch, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Oppenberg.
Auch wir sind getrennt voneinander. Sie sitzen zu Hause, beziehungsweise stehen an Ihrem Stehpult zu Hause. Ich in einem Studio in Potsdam-Babelsberg. Covid-19 zwingt auch uns auf Distanz. Wie schwer fällt Ihnen das Abstandhalten?
Naja, sagen wir mal so. Das Abstandhalten ist etwas, was man natürlich lernen kann. Und über die letzten Wochen hatten wir genügend Gelegenheit dazu. Das heißt, man gewöhnt sich ja auch schon langsam daran. Aber ich muss gestehen, ich bin grundsätzlich ein großer Fan des analogen Lebens in Fleisch und Blut und bevorzuge immer die persönliche Begegnung. Ich bin auch ein großer Freund des Händeschüttelns. Von daher fällt es mir schon schwer, mit dieser vermeintlichen neuen Normalität irgendwie zurechtzukommen.
Welche Einschränkungen machen Ihnen noch Probleme?
Naja, sagen wir mal so, ich bin halt auch einer der sogenannten Solo-Selbstständigen, die im Prinzip davon leben, dass sie mit anderen Menschen in Begegnung sind, sei es bei Vorträgen, sei es bei Seminaren. Ich mache auch so Philosophiereisen. Das ist natürlich jetzt alles gecancelt worden. Das heißt also, was mein ganz persönliches, privates Business angeht, muss ich doch einigermaßen rudern gerade, um das Ganze am Leben zu halten. Klar, man kann einiges in den digitalen Raum verlegen, aber ich sage mal, der digitale Raum ist zwar ein Hilfsmittel in einer solchen Zeit, aber er kann letztlich dann doch die persönliche Begegnung nach meinem Dafürhalten nicht ersetzen.
Herr Quarch, Aristoteles hat gesagt, der Mensch ist ein Zoon Politikon, ein soziales, auf Gemeinschaft angelegtes Wesen. Nun müssen wir alle physisch auf Abstand gehen. Was macht das mit dem Zoon Politikon?
Es bringt das Zoon Politikon in eine gewisse Verlegenheit, weil ihm eben die unmittelbare Begegnung von Mensch zu Mensch fehlt. Ich glaube übrigens, dass Aristoteles recht gehabt hat mit seiner These. Ich denke, das bestätigt im Prinzip auch die moderne Lebenswissenschaft mehr und mehr. Wir verabschieden uns gerade von diesem alten sozialdarwinistischen Bild, dass der Mensch letzten Endes ein Homo economicus ist, ein Wesen, das bei allem, was es tut, immer nur fragt, was es selber für sich für einen Vorteil gewinnen kann. Nein, wir sehen, dass wir Menschen tatsächlich Gemeinschaftswesen sind, und ich glaube, gerade die verordnete Quarantäne in der Corona-Zeit bringt uns das auch wieder zu Bewusstsein, wie wichtig es ist, dass wir Verbundenheit leben, dass wir soziales Miteinander leben. Was einfach fehlt, ist jetzt die physische Begegnung. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass wir nicht nur Zoon Politikon sind, sondern eben auch leibliche Wesen, physische, körperliche Wesen, die von ihrer Körperlichkeit nicht wirklich abstrahieren können.
Ein Schulterklopfen, eine Umarmung, Sie nennen diese Berührung die kleinen Gesten, die für den Zauber des Lebens unverzichtbar sind. Warum sind die uns eigentlich so wichtig?
Der Mensch lebt nicht nur, er leibt auch, wie unsere Sprache so schön sagt. Martin Buber, ein großer jüdischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, hat immer wieder darauf hingewiesen, dass das menschliche Dasein im Grunde aus dieser körperlichen, physischen Begegnung seinen Zauber und seine Lebendigkeit zieht. Er hat einmal gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und damit meinte er genau das. Wir sind eigentlich nur dann ganz wir selbst, wenn wir in allen Dimensionen unseres Daseins uns zeigen können und auch anderen begegnen. Und das ist die leiblich-physische Dimension. Es ist die seelische Dimension, wie man es früher genannt hat. Es ist sogar die geistige, spirituelle Dimension. Gerade die letzten beiden lassen sich schlecht digital substituieren. Das heißt, wenn wir digital miteinander umgehen, auf den physischen Kontakt verzichten, dann sind wir eigentlich nur eindimensional. Irgendwie verflacht unsere Kommunikation. Und das gibt uns das Gefühl, nicht wirklich in der Fülle unserer Lebendigkeit sein zu dürfen.
Wenn Sie die alten Philosophen zitieren, war das also schon immer so, dass körperliche Nähe für unser Zusammenleben wichtig war?
Ich glaube, es gehört zur Grundausstattung des Menschen dazu. Natürlich gab es auch Epochen, gerade so in der Spätantike, in der die Menschheit auf die merkwürdige Idee verfallen ist, man könne sich selber vom Leib abstrahieren. Man hat dann diesen unseligen Dualismus zwischen Geist und Leib eingeführt. Das weist schon weit in die griechische Vorgeschichte zurück, was aber schon bei den alten Griechen sehr kontrovers diskutiert worden ist. In der Neuzeit hat sich dieses Denken auch ein Stückchen unter Einfluss der christlichen Religion dann noch tiefer in der menschlichen Seele Seele festgeschrieben. Bis dahin, dass es heute auch philosophische Schulen, zum Beispiel den Transhumanismus in Amerika gibt, die behaupten, der Mensch könne sich eigentlich in einen reinen Datensatz konvertieren und in purer digitaler Virtualität fortbestehen. Ich halte das alles für ausgemachten Unsinn.
Unser Bedürfnis nach körperlicher Nähe entscheidet sich ja schon ein bisschen von anderen Kulturkreisen. Japaner zum Beispiel empfinden ein Schulterklopfen völlig anders als der Deutsche oder der Amerikaner. Warum ist das so?
Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Gepflogenheiten, unterschiedliche konventionelle Brauchtümer ausgearbeitet. Das hat wiederum etwas mit dem Grundgeist bestimmter Kulturen zu tun. Ich denke, in der europäischen Kultur ist eigentlich eine merkwürdige Spannung beobachtbar, die sich eben von den Anfängen bei den alten Griechen bis in die Gegenwart durchzieht. Es gibt hier, ähnlich wie es eben auch in den asiatischen Kulturen der Fall ist, durchaus eine gewisse Skepsis gegenüber dem Körper. Man spricht gerade auch im religiösen Kontext sogar von Leibfeindlichkeit. Aber es gab eben immer auch diese andere Richtung, die, sagen wir, eine stärkere Rückbindung des Menschen auch an seine natürliche physische Verfasstheit gelehrt hat. Ich glaube, es hängt tatsächlich am Ende mit den Religionen zu tun, die für die Kulturprägung in den großen kulturellen Zonen dieser Welt doch letztlich maßgeblich gewesen ist.
Inwiefern wird denn nun die körperliche Distanz auf Dauer dann für uns zu einem Problem?
Ja, das ist schwer zu prognostizieren. An dem Punkt bin ich sicher. Ich glaube, wir stehen an einem sogenannten Bifurkationspunkt. Also es kann in die und in jene Richtung gehen. Oder wenn man das griechische Wort Krisis in seinem Ursprung versteht, nämlich als Wegscheidung, dann würde man sagen, wir sind hier wirklich in einer krisenhaften Situation. Es kann sein, dass die Angst der Menschen vor Infektionen dazu führt, dass wir uns zunehmend in einen sterilen, keimfreien Raum virtueller Kommunikation zurückziehen. Klar, dann werden wir uns nur noch in Zoom-Konferenzen oder bei Skype-Talks begegnen und haben den Vorteil, dass wir uns dabei nicht anstecken. Auf der anderen Seite stelle ich aber gerade fest, dass jetzt durch diese Corona-Erfahrung ein neues Bewusstsein für den Wert, den Zauber der leiblichen Begegnung entsteht und dass die Sehnsucht danach im Augenblick auch umgekehrt proportional steigt. Aber das erfordert wiederum einen gewissen Mut, weil leiblich leben heißt halt immer auch mit dem unhintergehbaren Faktum unserer Sterblichkeit irgendwie umgehen müssen. Das heißt, am Ende entscheidet unsere geistige Haltung, unsere innere Haltung zu Leben und Tod darüber, ob wir den Weg in die sterile Keimfreiheit des Internets wählen oder ob wir doch zurückkehren in die physische Welt, in die Welt der leiblichen Begegnung, die aber immer das Risiko auf Verletzbarkeit, Endlichkeit und Sterblichkeit mit sich bringt.
Kann denn aktuell die emotionale und geistige Nähe diese Sehnsucht nach Leiblichkeit ausgleichen?
Ich hoffe ja. Und ich glaube, Corona gibt uns ein gutes Lehrstück dazu, dass wir zunächst einmal auch gerade in, wie Sie es genannt haben, emotionaler und geistiger Nähe ein bisschen Nachholbedarf haben. Nach meinem Dafürhalten ist ja dieses sogenannte Social Distancing nicht die Therapie, sondern eine sehr prägnante Beschreibung für die eigentliche Pathologie, die schon bestand, bevor Corona über uns hereingebrochen ist. Wir haben eigentlich in den letzten 20 Jahren im Zuge auch der neoliberalistischen Wirtschaftsform mehr und mehr eine Form von Egozentrik und Narzissmus ausgeprägt. Die Menschen kreisten teilweise sehr stark um sich selbst und haben eigentlich das Soziale, den Gemeinsinn vernachlässigt. Nun sind wir in einer Situation, wo wir schon merken, so ganz alleine kriegen wir das auch nicht alles hin und die viel gerühmte liberalistische Wirtschaftsform, die auf den Egoismus des Menschen sitzt, führt uns auch nicht weiter. Es gibt wieder ein Bewusstsein für Verbundenheit von Mensch zu Mensch. Wir können die jetzt aber nicht physisch ausdrücken. Ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich, und ich beobachte es teilweise, so ist, dass wir wieder auch in unserer Umgangsform, in unserer Sprachform mehr Nähe und Verbundenheit artikulieren können. Und dann, wenn wir wieder die Gelegenheit haben, es auch physisch zum Ausdruck zu bringen, davon mit Begeisterung und Freude werden Gebrauch machen können.
Die Corona-Pandemie zwingt uns auf Abstand, schränkt unser Leben ein und wird sich in unsere kollektive Erinnerung einbrennen. Krisen können den Menschen aber auch voranbringen, sagt mein heutiger Gast, der Philosoph Christoph Quarch, hat ein Essayband veröffentlicht namens Neustart. 15 Lehren aus der Corona-Krise. Und Herr Quarch, eine der 15 Lehren lautet: Egoismus ist out, Miteinander ist in. Nun war in den ersten Tagen und Wochen der Pandemie die Solidarität überall spürbar, aber je länger die Einschränkungen dauern, desto mehr merkt man den Verdruss der Menschen. Forderungen nach Lockerungen werden immer lauter. Ist das Zeitalter des Egoismus also wirklich vorbei, wie Sie schreiben?
Naja, ich gebe es ehrlich zu, als ich diese Gedanken formuliert habe, war auch ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken. Aber nicht nur der Wunsch, sondern eben schon auch ein tieferes Hinblicken auf das, was jetzt einfach notwendig ist in solchen Zeiten. Und ich denke, wenn wir so ein bisschen Revue passieren lassen, was in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist, dann wird schon deutlich, dass eben in solchen Krisenzeiten der Mensch gut beraten ist, nicht der Versuchung anheimzufallen, alles aus eigener Kraft und aus eigenem Antrieb lösen zu können, sondern wir brauchen eben die Unterstützung anderer Menschen. Alte Menschen brauchen welche, die für sie einkaufen gehen. Junge Menschen brauchen welche, die nach ihnen schauen, dass sie nicht halt im Lagerkoller sich plötzlich in Couch-Potatoes oder Computer-Nerds mutieren. Also wir brauchen dieses gesellschaftliche Miteinander im privaten Umfeld, im Umfeld auch der Unternehmenswelt, aber natürlich auch im politischen Umfeld, wo wir auch gesehen haben, dass einfach ohne Solidarität zwischen Europa auch eine ganze Menge schiefläuft. Und ich gebe zu, ich würde mir auch diesbezüglich mehr wünschen.
Was aber auch geschehen ist, ist das Hamstern. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn Menschen Klopapier horten? Ist das nicht Egoismus pur?
Kann man so sehen, aber ich glaube nicht, dass das das zentrale Motiv in diesem Fall war, sondern ich glaube, dass es eher ein Bedürfnis nach Sicherheit ist, was dazu geführt hat. Und das Klopapier ist quasi zu einem merkwürdigen Symbol für so ein Stückchen Verlässlichkeit oder Sicherheit geworden. Gerade am Anfang, wo man ja gar nicht wusste, wie lange dauert das Ganze jetzt, ja, wie sehr werde ich wirklich davon betroffen sein, weil dieser Hunger nach irgendetwas, worauf man sich verlassen kann, enorm groß. Und offenbar tendiert dann der Deutsche dazu, wenn das denn wirklich alles stimmt, im Klopapier dafür ein Symbol zu finden. Für mich war das Symbolpolitik, sage ich ganz ehrlich. Ich sehe auch viel Egoismus, aber beim Klopapierkauf nur nicht unbedingt.
Also es war eher ein Ausdruck der Angst. Was kann denn in dieser Zeit der Unsicherheit Sicherheit geben?
Ich glaube, das Wichtigste, um Sicherheit zu erfahren, ist ein Sinnkontext, ein Deutungskontext, der es einem erlaubt, sich überhaupt zu einer solchen bis dato ja nie dagewesenen Situation verhalten zu können. Und mir scheint eben der Hunger nach Sicherheit, man könnte es auch sagen, die Angst, die aber eher so eine diffuse Angst ist, eine Angst, die daraus erwächst, dass man eben kein wirkliches Konzept hat, keine bewährte Strategie oder Routine, die es einem erlaubt, damit umzugehen. Ich glaube, das hängt eben wirklich sehr stark damit zusammen, dass am Ende wir nicht wirklich Informationen haben und dass es uns an einem geistigen Instrumentarium fehlt, um mit einer solchen Krise zurechtzukommen. Ich möchte Ihnen kurz erklären, was ich meine. Führt jetzt ein bisschen auf ein anderes Feld, aber ich hoffe, Sie können mir folgen. Hätte das Ganze vor 200 Jahren oder vor 300 Jahren stattgefunden, hätte man selbstverständlich von den Kirchen oder den religiösen Institutionen Deutungsangebote bekommen. Das ist die Strafe Gottes, ja? Und man hätte irgendwie eine Handhabe gehabt, wie man sich einen Reim auf das machen kann, was da geschieht. Ob diese Deutung jetzt gut ist oder nicht, will ich mal ganz beiseite lassen, ja? Aber so ein Instrumentarium, das es uns erlaubt, uns einen Reim auf diese Geschehnisse zu machen, haben wir nicht. Und dann bleibt einem nichts anderes, als darauf zu hoffen, dass die Herren Virologen, es sind glaube ich wirklich nur Herren, uns die entsprechende Deutung anbieten. Oder man fällt auf Verschwörungstheorien. Aber ein wirkliches geistiges Instrumentarium ist nicht da. Und das verursacht Unsicherheit. Und das ist eine gefährliche Konstellation.
Aber das, was die Kirchen vor 200 Jahren getan hätten, Strafe Gottes, ist das das, was die Verschwörungstheorien jetzt übernehmen? Ist das so eine Suche nach Sicherheit?
Würde ich sagen. Also es ist jedenfalls ein Angebot, dass man das irgendwie verstehen kann. Ja, dass man fragt ja nach irgendwelchen Gründen, warum ist das jetzt passiert? Ja, Herr Trump weiß es genau. Ja, irgendwie die Chinesen wollten halt der Menschheit Böses tun und haben in Wuhan in dem Labor dann irgendwelches Zeugs erfunden. Ja, keiner kann es nachprüfen zum jetzigen Zeitpunkt, aber man stößt auf offene Ohren, weil man dann, wenn man sowas hört, sich plötzlich denken kann, ah, jetzt verstehe ich, warum es das gibt. Ja, und diese Sehnsucht nach Verstehen, die ist einfach unglaublich groß und sie liegt eben auch wirklich im Naturell des Menschen. Wir Menschen können nur sehr, sehr schwer damit umgehen, dass wir in Situationen sind, die uns fundamental betreffen und auf die wir uns eben keinen Reim machen können. Da sind Verschwörungstheoretiker im Augenblick gern gesehene Anbieter auf dem Markt der Sinnstiftung, weil sie eben dieses Vakuum füllen können, was letzten Endes durch den Verlust der Deutungshoheit der Religion in unserer Gesellschaft entstanden ist.
Nun dürfen seit gestern die Friseure wieder unter Auflagen arbeiten und alle sind darauf versessen, wieder einen Haarschnitt zu bekommen. Ist das auch ein Ausdruck des Wunsches nach Sicherheit, nach Normalität?
Das ist, glaube ich, ein Ausdruck dieses Wunsches, ja, weil Normalität eben uns Menschen einfach das Leben leichter macht. Normalität gibt uns auch das Gefühl, wiederum in vertrauten, bekannten Bahnen des Lebens sich verhalten zu können. Das gibt einem irgendwie so ein bisschen Boden unter die Füße. Ja. Das ist eben etwas, was wir brauchen. Deswegen ist Routine und dergleichen oder Konvention ja auch nichts Schlechtes, eben weil es uns wirklich das Leben leichter macht. Die Philosophen reden in dem Zusammenhang gerne von Komplexitätsreduktion. Also eine komplexe, unübersichtliche, unfassbare Welt wird leichter, wenn man einfach erprobte Verhaltensformen hat, die es uns erlauben, uns im Alltag zurechtzufinden. Wenn wir jeden Augenblick neue Antworten auf die Anforderungen der Gegenwart finden müssen, werden wir einfach völlig überfordert. Das heißt, je mehr Normalität, je mehr Gewohnheit auch wieder möglich ist, desto sicherer fühlt sich der Mensch. Und so gesehen ist das ein ganz verständliches Bedürfnis, wenn die Menschen nach Normalität reden. Wir müssen nur fragen, ist diese Normalität eigentlich gut? Tut sie uns auch wirklich gut? Das würde ich beim Friseurbesuch in keiner Weise in Frage stellen. Aber wenn es normal ist, 7-mal im Jahr mit einer Fernreise kreuz und quer um die Welt zu fliegen, dann würde ich sagen, ist das eine Normalität, die eigentlich nicht mehr normal ist.
Also können wir überhaupt zu dem Leben zurückkehren, das wir vor der Corona-Pandemie geführt haben?
Ich glaube, wir werden in der Form nicht mehr dazu zurückfinden und wir sollten es auch nicht tun. Also nochmal, Friseurbesuch bin ich absolut dafür. Ich freue mich auch schon auf den Tag, wo ich wieder mit Freunden mich in einem Café oder in einem Restaurant treffen kann. Alles, was dieses analoge gesellschaftliche Leben des Zoo und Politikon betrifft, über das wir schon gesprochen haben, ist, glaube ich, eine Normalität, die ich mir wieder sehr wünschen würde. Aber wir müssen uns eben auch darüber im Klaren sein, dass es auch eine ganze Menge Dinge gibt, die sich die Menschen in den letzten 20, 30, 40 Jahren angewöhnt haben, gerade auch was Konsumverhalten angeht, wo wir tatsächlich jetzt die Krise zum Anlass nehmen sollten, uns fragen zu müssen, war das, ich sage es jetzt nochmal so etwas paradox, eine normale Normalität oder war das eigentlich eine völlig anormale Normalität, zu der zurückzukehren verhängnisvoll wäre? Da, glaube ich, sollten wir die Krise nutzen, um uns wirklich nochmal zu fragen, was ist denn eigentlich für unser menschliches Miteinander gesund? Was ist auch gesund im Blick auf unseren Umgang mit der Natur? War es normal, auf riesigen Kreuzfahrtschiffen, die eigentlich CO2-Schleudern sind, durch die 7 Meere zu schippern? Das sind Fragen, die ich gerne in dieser Zeit noch häufiger diskutiert hätte.
Wir geben gerade viel auf, was uns wichtig ist. Treffen unsere Freunde nicht mehr, arbeiten zu Hause, wenn es geht, verzichten auf Theater und Konzerte, sagen unsere Urlaubsreisen ab. Wie diese Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie unser Leben, unsere Gesellschaft nachhaltig verändert, darüber spreche ich heute mit dem Philosophen Christoph Quarch. Herr Quarch, der Preis, den wir gerade zahlen, ist hoch und für manche viel zu hoch. Drohen die Maßnahmen, um das Virus einzudämmen, unsere Gesellschaft zu spalten?
Ob sie unsere Gesellschaft spalten werden, wage ich nicht zu prognostizieren, aber ich gehöre auch zu denen, die zunehmend die Frage stellen, ob der Preis nicht wirklich sehr hoch ist. Also gerade der Verzicht auf Kunst und Kultur scheint mir auf Dauer so nicht durchhaltbar zu sein. Ich finde, es ist auch eine sehr sonderbare Sicht auf das gesellschaftliche Miteinander, wenn man so tut, als sei Kultur nicht auch in irgendeiner Hinsicht systemrelevant. Oder ich sag mal so, wenn Kultur für unser System nicht relevant ist, dann frage ich mich, ob dieses System relevant ist, ob es jedenfalls relevant ist für ein wirklich menschliches, lebendiges Miteinander. Ich glaube, wir brauchen gerade in der Zeit jetzt die Kulturschaffenden ganz dringend, weil sie eben etwas leisten können, was all die Virologen und die Ökonomen, die wir ständig in den Nachrichten hören, nicht leisten können. Sinnstiftung, Sinngebung, Interpretation, Deutung, geistige Aufarbeitung der Geschehnisse, das ist für den Bestand des Systems unserer Gesellschaft unbedingt notwendig.
Das Virus kann unser aller Lehrer sein, schreiben Sie in Ihrem Essayband Neustart, aber man muss ja auch lernen wollen. Wie groß sehen Sie die Chance, dass dieser Lehrer auch tatsächlich gehört wird?
Ja, es ist wie immer in der Schule. Es gibt willigere Schüler und es gibt weniger willige Schüler. Mein Eindruck ist, dass es zumindest so ein Momentum im Augenblick gibt, wo die Menschen doch bereit sind, mal etwas genauer hinzuschauen und vielleicht tatsächlich dieses Virus so wie eine Art Lupe zu verwenden, durch die manches klarer sichtbar und klarer erkennbar wird, was in unserer Gesellschaft gut läuft, aber eben was auch in unserer Gesellschaft problematisch ist. Es ist auch schon vor der Corona-Zeit viel von Transformation die Rede gewesen, gerade auch in der Welt der Unternehmen, in der ich viel unterwegs bin. Wenn Sie mit Unternehmern reden, eigentlich, ich würde mal sagen, 75% sind der Auffassung, dass unser Wirtschaftssystem dringend transformiert werden muss, dass Unternehmenskulturen transformiert werden müssen, dass wir auch vor dem Hintergrund des Klimawandels einfach nicht so weitermachen können wie bisher. Das heißt, es gibt da eine gewisse Sensibilität für. Was es eben vielleicht nicht in dem ausreichenden Maße gibt, ist eine Diskurskultur oder auch eine Sprachkultur, die es uns erlauben würde, diese Diskurse öffentlich in aller Entschiedenheit zu führen. Denn das ist eben etwas, was mir tatsächlich zu wenig stattfindet. Wir starren viel zu sehr auf eine rein wissenschaftliche oder sagen wir naturwissenschaftliche Umgehensweise mit dem Virus, was okay ist, aber was eben zu kurz greift, wenn man tatsächlich diese Zeit jetzt als eine Chance nutzen möchte, nach Corona Dinge besser zu machen, gerade auch, ich wiederhole mich nochmal, im Blick auf die wirklich großen Herausforderungen, die in diesem Jahrhundert mit dem Klimawandel noch auf uns zukommen werden.
Also wenn willige und weniger willige Schüler in einer Familie oder in einem Freundeskreis aufeinandertreffen, ist es in Ihren Augen gar nicht so schlimm, auch wenn das nicht selten zu Streit führt, aber es könnte aus dem Streit auch ein Diskurs entwachsen?
Absolut. Ich meine, der Streit ist ja zunächst mal überhaupt nichts Negatives. Und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, jetzt eben vielleicht auch so eine neue Form von Streitkultur zu entwickeln oder überhaupt eben eine Diskurskultur. Ich denke, dass das A und O, und das schließt ja auch nochmal ein bisschen jetzt den Kreis zu unserer ersten Phase des Gesprächs, das A und O ist eben, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir eine Konversation pflegen, wirklich auch wieder hören lernen auf das, was geschieht, was andere Menschen uns zu sagen haben. Das ist es, was das Zoon Politikon, also das gesellschaftliche Wesen des Aristoteles, so sehr auszeichnet. Und an diesem Punkt, wie gesagt, da würde ich mir tatsächlich noch deutlich mehr Gesprächs-, Diskurs-, Konversationskultur in unserem Lande wünschen. Das kann ich eben auch in den großen Medien eigentlich viel zu wenig sehen. Ich vermisse einfach fundierte Beiträge, die ganz konkret die Frage aufwerfen, was müssen wir nach Corona besser machen? Was müssen wir anders machen? Was hat uns dieses Virus eben wirklich gelehrt? Es wäre einfach jammerschade, diese Chance jetzt so verpuffen zu lassen.
Sie zitieren in Ihrem Essayband Descartes, der im 17. Jahrhundert schrieb, der Mensch sei Herr und Meister der Natur. Wird er jetzt, fast 400 Jahre später, widerlegt?
Ich glaube, er ist schon längst widerlegt. Er ist widerlegt, seitdem wir eben beobachten müssen, dass die Natur sich nicht so einfach beherrschen lässt, wie wir uns das gedacht haben, dass sie eben auch ihre eigenen Regelkreisläufe hat und eben die Temperatur erhöht, wenn wir zu viel CO2 emissieren. Ja? Also der Glaube, dass wir die Natur uns dienstbar und nutzbar machen könnten, ist meines Erachtens einer der Geburtsfehler des neuzeitlichen abendländisch-europäischen Denkens. Und der Klimawandel führt uns jetzt quasi 500 Jahre später in aller Deutlichkeit vor Augen, wohin ein solcher Mindset dieses eigentlich hybriden Glaubens, wir könnten die Natur beherrschen, führt. Wir können eben auch die Corona-Krise unter dieser Überschrift subsumieren, weil wenn man das Ganze mal etwas mehr auf der symbolischen Ebene sieht und der offiziellen Lesart Glauben schenkt, dass dieses Virus von einem Wildtier auf den Menschen übergesprungen ist, ja, dann kann man sagen, Corona zeigt uns, dass es uns Menschen nicht gut bekommt, überall in die Wildnis hineinzugehen, immer mehr Lebensraum zu kolonialisieren, immer mehr das Wildlife, die natürliche Welt zurückzudrängen. Man kann Corona, glaube ich, mit gutem Grund auch als Symptom einer fundamentalen ökologischen Krise deuten oder eines hybriden, also von Hybris, von Übermut getriebenen menschlichen Verhaltens gegenüber der Natur. Eben so gesehen wäre es eigentlich nicht viel mehr als ein Vorspiel zur Klimakatastrophe, mit der wir wohl in diesem Jahrhundert noch rechnen müssen.
Also den Umgang mit der Natur zu bedenken, am besten zu ändern, das ist eine der Lehre aus der Corona-Krise, die jetzt im Diskurs hoffentlich irgendwann auch mal diskutiert wird. Nun gibt es aber nicht nur Veränderungen durch die Pandemie, die positiv sind. Beunruhigt es Sie zum Beispiel, dass immer mehr Leben derzeit in der digitalen Welt stattfindet?
Ja, es beunruhigt mich, weil in der Tat, Sie bringen ja diese beiden Themen nicht zufällig in Zusammenhang. Wir eben in einer solchen Situation der Weichenstellung sind, wo sich entscheiden wird, ob wir mehr und mehr eben uns aus dem natürlichen Leben herausziehen und in diese virtuellen digitalen Welten, in diese technischen Welten eindringen. Ich kann es nicht sicher prognostizieren, wohin die Reise geht, aber ich beobachte eben schon auch so eine gewisse Dialektik, dass infolge von Corona auch ein Bewusstsein dafür entsteht, gerade weil wir jetzt vermehrt die digitalen Medien nutzen, dass es eben doch auch noch ein anderes Leben gibt, was seinen Reiz hat, was seinen Zauber hat und was vielleicht sogar an Wichtigkeit noch überwiegend ist. Ich stelle halt fest, dass sehr viele Menschen jetzt diese Zeit genutzt haben, ihre vier Wände zu verlassen und dann eben auch mal den Monitor auszuschalten, um einen Spaziergang in der Natur zu machen. Da kam uns jetzt auch dankenswerterweise der Wettergott sehr entgegen. Also ich sehe eben eine spannende Situation, in der unklar ist, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Deswegen ist es mir eben auch so lieb und teuer, dass wir solche Gespräche führen können, wo wir erstmal Bewusstsein dafür wecken. Aber für mich ist klar, in welche Richtung es gehen muss. Nämlich es muss dahin gehen, dass wir quasi unsere Einbindung, unsere Rückbindung an die Natur zu Bewusstsein bringen und dass wir unsere gesamte gesellschaftliche Kraft und auch unsere wissenschaftliche Intelligenz, unsere technische Kompetenz dahingehend entwickeln, dass wir Lebensformen finden, in denen wir im Einklang mit der Natur leben, anstatt sie zu beherrschen und die technischen Instrumente in den Dienst eines naturgemäßen Lebens nehmen und nicht umgekehrt. Die Gefahr, dass es umgekehrt passiert, dass wir voll und ganz uns den Imperativen der Technik unterwerfen, ist groß. Aber wir müssen vor dem Hintergrund dieser Krise versuchen, dieser Verführung zu widerstehen.
Dr. Christoph Quarch ist heute Abend mein Gast. Der Philosoph hat einen Essayband veröffentlicht, Neustart, 15 Lehren aus der Corona-Krise. Er beschreibt darin, wie die Pandemie unsere Gesellschaft zum Besseren verändern kann. Und Herr Quarch, Sie sind, ich darf es mal sagen, ein sehr hoffnungsvoller Optimist. Ich glaube ja nicht so sehr daran, dass die Menschen ihr jahrzehntelang eingeübtes Verhalten, dass die Natur schädigt, dass mehr egoistisch ist, dass sie das wirklich verändern. Woher nehmen Sie diesen Optimismus?
Sagen wir mal ganz ehrlich, ich bin eigentlich auch so ein bisschen ein Zweckoptimist. Das heißt, mir ist es ganz wichtig, wirklich auch die Chancen zu sehen, die in dieser Krise stecken. Denn wenn man diese Chancen nicht benennt, dann wird es sehr viel schwieriger sein, sie auch tatsächlich zu nutzen und etwas zum Guten zu wandeln infolge der Zeit mit Corona. Ich glaube aber, wenn wir auch ein bisschen so die Menschheitsgeschichte anschauen, gibt es schon auch Gründe, die zum Optimismus berechtigen. Ich habe mich im Zusammenhang der Corona-Krise nochmal mit der großen Pest des 14. Jahrhunderts beschäftigt. Die wütete ja in Europa, hat 50% der Bevölkerung dahin gerafft. Und es dauerte dann zwar noch 100 Jahre, bis die Renaissance daraus hervorgegangen ist, aber eine zarte Frucht, die aus dieser Pestzeit erwuchs, war der Humanismus. Und der Humanismus hat letzten Endes wirklich einen richtig radikalen, heute würde man sagen, eine Disruption, ja, einen radikalen Wandel des Mindsets des europäischen Menschen mit sich gebracht, hat die Weichen in Richtung Neuzeit gestellt. Die Renaissance war eine der größten kulturellen Blüten, die wir hatten. Heute geht sowieso alles schneller. Also vielleicht werden wir ja tatsächlich irgendwann sagen, die Corona-Zeit war der Auftakt zu einer gesellschaftlichen Transformation.
Wenn man sich die Talkshows im Fernsehen ansieht, wenn man die Interviews in den Zeitungen liest, dann ist das derzeit die Zeit der Virologen und Epidemiologen, also der nüchternen Zahlen der Naturwissenschaftler. Wie wichtig ist die Philosophie denn derzeit?
Sie ist viel wichtiger, als es der öffentliche Eindruck erweckt. Ich bin ein großer Fan von Wissenschaft und von Wissenschaftlichkeit. Aber zur Wissenschaftlichkeit gehört es gerade, auch das haben Wissenschaftsphilosophen, Wissenschaftstheoretiker wie Karl Popper immer wieder betont, zur Wissenschaftlichkeit gehört der interdisziplinäre Diskurs dazu. Es ist überhaupt kein Ausweis von Wissenschaft, wenn man immer nur Virologen hört, die am Ende auch immer nur dasselbe sagen. Und selbst zwischen den Virologen gibt es ein sehr viel breiteres Spektrum von Meinungen, als das, was wir abgebildet bekommen. Ich frage mich, warum wir nicht auch Mediziner hören, warum wir nicht auch Ärzte hören und warum wir nicht auch Philosophen hören, die versuchen eben das, was geschieht, nochmal in einem größeren kulturgeschichtlichen oder kulturhistorischen Kontext zu thematisieren. Also wir haben da eigentlich so eine Art Wissenschaftsmonopolismus, den ich für alles andere als wissenschaftlich und auch alles andere als hilfreich erachte.
Sie unterrichten an verschiedenen Hochschulen, Sie veranstalten philosophische Reisen, schreiben Bücher, Artikel, haben im SWR eine Radiokolumne namens der Frühstücksquarch. Alles, um die Philosophie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Was suchen die Menschen, die Ihre Kurse besuchen oder mit Ihnen auf philosophische Reisen gehen?
Ich glaube, Sie suchen allen voran einen offenen Gesprächsraum. Einen Raum, in dem es möglich ist, neue Sichtweisen zu erproben, aus gedanklichen Konventionen auszusteigen, eben auch mal die Welt mit anderen Augen sehen zu lernen. Also mein Slogan ist immer, ich bringe Sie auf andere Gedanken. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wonach viele Menschen sich sehnen, weil einfach das Gefühl da ist, sagen wir mal, sich sehr, sehr stark auch im öffentlichen Diskurs in solchen geistigen Stereotypen zu bewegen, aus denen es kaum möglich ist, einmal neue Perspektiven zu gewinnen. Man könnte auch sagen, es geht den Menschen darum, die alte Kunst des Denkens neu zu praktizieren, was eben etwas anderes ist, als Informationen zu konsumieren. Ja, Informationen können Sie überall im Internet konsumieren, können Sie in Talkshows im Fernsehen konsumieren, aber es betrifft Sie nicht wirklich in der Tiefe Ihres Seins. Und diese Begegnung im Geiste des Denkens, ja, das Thema Begegnung kehrt hier auch wieder zurück, Das ist, glaube ich, etwas, wonach es ein zunehmendes Bedürfnis gibt. Und das ist es, was ich versuche, den Menschen anzubieten.
Haben Sie mit diesem Ziel auch Philosophie studiert, um das möglichst vielen die Philosophie näher zu bringen?
Als ich Philosophie studiert habe, hatte ich mir offen gestanden auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was ich später mal damit anfangen könnte. Vielleicht hätte ich sonst mich auch gar nicht darauf eingelassen. Da ging es mir wirklich darum, ich sag's mal, so ein bisschen vom philosophischen Eros ergriffen. Also mich hat irgendwie die Leidenschaft für Philosophieren relativ früh gepackt. Das war von Anfang an die antike griechische Philosophie. Vielleicht deswegen, weil die alten Griechen auf eine ganz eigentümliche Weise anders dachten als wir Menschen heute. Die hatten wirklich einen komplett anderen Mindset, aus dem sich dann unser abendländischer Mainstream entwickelt hat. Deswegen können wir uns auch dazu viel leichter verhalten als jetzt zur chinesischen Philosophie, von der ich offen gestanden nur wenig verstehe, weil ich die Sprache auch nicht kenne. Aber zu den Griechen führt irgendwann ein Weg. Aber wenn man sich mit der alten griechischen Philosophie beschäftigt, das ist wirklich wie wenn Sie eine abenteuerliche Reise in ein anderes Land machen. Sie sehen dann die Welt mit anderen Augen. Und das macht Spaß. Es ist begeisternd, es ist inspirierend. Und das ist eben etwas, was mich sehr früh gepackt hat. Und ich merke, wenn ich das jetzt an meine Kunden oder meine Gesprächspartner weitergebe, funktioniert eigentlich immer, wenn ich mit den alten Griechen komme, gehen die Ohren und die Herzen auf.
Wie schwierig ist denn das, also die alten Griechen, die alten Denker in die Jetztzeit zu übersetzen?
Ich habe natürlich jetzt über die Jahre ein bisschen Erfahrung darin sammeln können, sowohl in Seminaren an der Universität als auch eben in diesen philosophischen Reisen, die ich quasi über einen Reiseveranstalter anbiete, Zeitreisen in diesem Falle. Dann lernt man so ein bisschen auch die passende Sprache dafür zu finden. Es ist tatsächlich gar nicht so schwer, wenn man es hinbekommt, die entscheidenden Essentials herauszuarbeiten. Also ich sage Ihnen nur so ein kleines Beispiel, das vielleicht deutlich macht, worum es geht. Die griechische Kultur baute sehr stark auf der Idee auf, dass das Maß des Lebens zu finden ist, wenn man das Leben nur richtig versteht. Deswegen hat man gefragt, was bedeutet es eigentlich, lebendig zu sein? Was ist eigentlich Physis? Was ist Natur? Was ist Psyche? Was ist Lebendigkeit? Man hat also sehr stark versucht, die großen normativen Fragen des Lebens, wie sollen wir uns verhalten, dadurch zu beantworten, dass man sehr genau hingeschaut hat, sehr achtsam die Welt beobachtet hat, Theoria auf Griechisch betrieben hat, um so die Grundprinzipien des Lebens zu ermitteln. Die europäische Kultur, die stärker in der Tradition der christlichen Religion steht, hat für die normative Wegweisung eher auf so etwas wie Gebote, Gesetze, moralische Imperative, Kant spricht vom Sittengesetz gebaut. Man hat eher an den menschlichen Willen appelliert als an das menschliche Verstehen der Welt. Ja? Zwei ganz unterschiedliche Denkweisen, die auch völlig unterschiedliche Welten heraufgebracht haben. Aber zwischen denen sich zu bewegen, unheimlich spannend ist und ein Stück auch die Dynamik der europäischen Kultur erklärt. Sowas versuche ich zu vermitteln und das bringt die Leute ins Nachdenken und es macht Spaß.
Neustart, 15 Lehren aus der Corona-Krise ist erschienen bei Legenda Q. Geschrieben hat den Essayband der Philosoph Christoph Quarch, der heute Abend mein Gast war. Vielen Dank für Ihre Gedankenanstöße, Herr Quarch.
Ja, sehr gern, Frau Oppenberg. Hat mir Spaß gemacht.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.